Wir begrüßen euch zum FSK Nachmittagsmagazin heute am Mittwoch. Heute wird es gehen um Bürgerinitiativen gegen Flüchtlinge, nicht nur in Billstedt, sondern auch in Berlin. Dafür haben wir zwei sozusagen Gäste via Telefon dazu geschaltet. Wir begrüßen ganz herzlich.
Wir begrüßen euch beide, einmal nach Billstedt, einmal nach Berlin-Hellersdorf. Guten Tag, ihr zwei.
Hallo. Hallo.
Ja, vielleicht, über Hamburg und Billstedt haben wir ja im FSK schon öfters berichtet, dass wir jetzt auch sozusagen darüber hinaus, was aus Berlin hören, ist eher neu. Magst du vielleicht erstmal anfangen mit einer Beschreibung der aktuellen Situation vielleicht?
Ja, also ich bin sozusagen Aktivist im Bereich Refugee-Themen und aber auch Mietenpolitik. Und die Situation ist folgende. Also ich war gestern mit Freunden in Berlin-Hellersdorf, das ist ein Bezirk in Ost-Berlin, und da wird Juli eine Asylbewerberunterkunft entstehen für erstmal 300 Leute als Notunterkunft. Und dann später nochmal für 200, also insgesamt 400 Leute als fest ausgebautes Asylbewerberheim. Dagegen hat sich dann so eine Bürgerinitiative formiert, nämlich im Internet über Facebook, die da sehr stark Stimmung macht und polemisiert und die auch, ja, wo auch eben NPD-Kader drin sind und so ist die Situation.
Ja. Die haben sich über Facebook organisiert. Das ist ja mal auch eine ganz andere Form, als das bei uns hier passiert. Das heißt, es handelt sich dort auch um jüngeres Publikum?
Entschuldigung, um welches Publikum?
Um jüngeres. Also was wir hier bisher in den Initiativen erlebt haben, war, dass es frühestens irgendwie ab 40 losgeht, dass die Leute sich beteiligen.
Es ist schon so, dass, also ich kann es nur beurteilen, wer gestern sozusagen auf dieser Veranstaltung war. Es waren erwachsene Leute, also Familien, viele Frauen um die 40, wie du sagst, aber eben auch ich würde mal sagen organisierte Neonazis, also die dann schon auch ein bisschen jünger sind. Facebook würde ich sagen nutzen die eben nur so als Vernetzungsplattform und ich glaube, also Facebook ist jetzt auch nicht mehr das soziale Netzwerk, was nur noch Jüngere anzieht. Da ist ja dann schon, ja.
Vielleicht magst du, wir haben in der Berliner Zeitung und für den Kollegen aus Billstedt ist das bestimmt auch sehr interessant, oder? Wenn wir jetzt noch einen Moment in Berlin bleiben, meine ich mit dieser Frage.
Uwe, bist du noch da? Uwe ist nicht mehr da.
Ich glaube schon, dass er noch da ist, sonst würden wir einen Tüten hören. Naja, also wir hören mal, was in der Berliner Zeitung zu lesen stand. Dort wurde in dem Artikel, in dem Bericht über diese Veranstaltung, dieser rassistischen Veranstaltung in Hellersdorf, wurde geschrieben, dass es eine Stimmung sei, die der Pogromstimmung vor Rostock-Lichtenhagen vergleichbar gewesen sei. Vielleicht kannst du das kurz schildern, was du erlebt hast.
Also ich würde sagen, Pogromstimmung ist wirklich nicht übertrieben. Es war so, ich bin hingekommen, da waren 700 Leute da. Ich war echt erstaunt, wie viele das waren. Und es wurden dann im Laufe des Abends 800 bis 1000. Es wurde sofort, als irgendwie am Anfang dieser Chef vom Landesamt für Gesundheit und Soziales anfing, wurde sofort gepöbelt, also rechte Zwischenrufe und ihr nehmt uns ja als Bürger sowieso nicht ernst, ihr macht da sowieso, was ihr wollt und mit eurem Flüchtlingsheim. Und als auch dann später in den Wortbeiträgen, also Zuschauer konnten sich dann zu Wort melden, da wurde dann auch schon irgendwie sehr deutlich, dass da um ein Menschenbild geht, das ja zwei verschiedene Rassen von Menschen, würde ich sagen, kennt. Also es gibt da irgendwie so eine gute deutsche Bedürftigkeit und so eine schlechte Bedürftigkeit, sag ich mal, die schwarz ist oder die sozusagen einen Flüchtlingshintergrund hat. So. Und ja, man hat sich so ein bisschen gegenseitig aufgeschaukelt, es wurden dann ja so rechte Wortbeiträge sehr stark beklatscht und Leute, die dann dagegen interveniert haben, so, also auch die 50 Antifas, die dort waren, die wurden dann sehr schnell ja, niedergeschrien oder es wurde dann sehr stark dagegen Front gemacht und so, und es war schon sehr beängstigend, und also viele von meinen Freunden und ich auch, sie hatten dann irgendwann noch Schiss, so, ja.
Genau. Ja.
Ja, vergleichbare Situationen haben wir hier in Hamburg vor, ich weiß nicht, das war Ende 2012, gab es in Morfleet zum Beispiel ähnliche Zusammenrottungen, und obwohl bei uns eben fast nie, also mit einer Ausnahme, eine organisierte Nazi-Szene aufgetreten ist. Also das hatten wir erst einmal. Nichtsdestotrotz waren diese Veranstaltungen geprägt von rassistischen Rufen und Redebeiträgen.
Mhm. Wenn ich noch dazu sagen kann, also das Besondere an dieser Veranstaltung war ja nicht, dass wie das die Presse jetzt vielfach darstellt, also der Landessender RBB oder auch der Bürgermeister in seiner ganz neuen Pressemitteilung, dass da sozusagen die rechten Pöbeleien oder die rechte Stimmung von der NPD ausging, dass die haben mehr oder weniger so mitgemacht, also so kam es mir vor, also der NPD-Landeschef Schmidtke hat dann das Mikrofon zwar ergriffen und hat was reingebrüllt, aber sozusagen die Stimmung, die sich dann da aufgebaut hat, die war ganz eindeutig von der Mehrheit, der Masse der Menschen da, und das waren Familienväter mit Kindern, Muttis, und also das war schon irgendwie, finde ich, sehr beängstigend, und da kann man dann nicht sagen, ja, da wurden die Hellersdorfer, die ja sonst ganz lieb sind und die man mit ihren Nöten und Ängsten ernst nehmen muss, die wurden da instrumentalisiert. Nee, das waren, also das war sozusagen, von denen ging es aus.
Wir haben ja das eben, meine Kollegin hat das schon erwähnt, hier in Hamburg auch so erlebt auf diesen Veranstaltungen. Und tatsächlich ist das ein Anschauungsbeispiel, auch wie du das jetzt gerade eben geschildert hast, dafür, dass die Nazis Teil dieses Mobs sind oder dass der Mob Teil der Nazis ist, wie rum auch immer das sich angeschaut wird. Und das und deswegen haben wir das hier auch mit dieser Parallelschaltung Berlin und Hamburg an den Start bringen wollen. Das deutet auf eine Grundstimmung hin im Lande, die inklusiv ist, der zu entgegenzutreten ist. Wie sieht das in der Zwischenzeit in Billstedt aus? Es hat ja diese Podiumsdiskussion gegeben, Recht auf Stadt für alle.
Ja, hörst du mich?
Ja, du bist wieder da.
Ja, ich war nie ganz weg. Ja. Ich habe mir den Kollegen aus Berlin angehört. Und ja, also ich sehe da durchaus viele Parallelen. Also was so das Stimmungsbild anbelangt, was er schildert, das können wir hier in Hamburg durchaus leider unterstreichen. Ähnliche Stimmung haben wir ja auch wahrgenommen. Du kannst dich erinnern an die Sitzung im Regionalausschuss, wo Leute, die also noch für das Asylrecht in letzter Konsequenz plädiert haben, dann ausgepfiffen worden sind oder ausgebuht worden sind. Diese Stimmung haben wir, und ich sehe auch eine rassistische Ausrichtung, die in der Mitte der Gesellschaft leider angekommen ist. Etwas, was latent immer am Schlummern war, was der Bodensatz für jede Aktivität von Nazis war, kommt jetzt mehr und mehr an die Oberfläche, weil auch die Verteilungs- und Konkurrenzkämpfe härter werden. Das ist eine Geschichte, die wir hier in Hamburg sehr deutlich sehen, und auch eine Prognose für Hamburg, dass es um den letzten Wohnraum Verteilungskämpfe geben wird, die massiv anschwellen werden. Und natürlich auch die Politik bewusst mit und auch die Herrschenden bewusst mit Ängsten arbeiten. Das ist für mich sind das klare Ausprägungen unseres Systems, die jetzt an die Oberfläche kommen und deutlich machen, wie dieses System auch mit Menschenverachtung arbeitet. In Billstedt momentan, das haben wir ja, habe ich euch ja auch zugeschickt, hatte ich eigentlich auch gehofft, dass wir uns unter erfreulicheren Bedingungen widersprechen. Aber es war absehbar. Also wir hatten ja erstmal den Artikel in der Taz, auf den dann die Frau von Vericom und ich nochmal reagiert haben, wo dann nochmal darauf hingewiesen worden ist, dass der Zuzug von Menschen einen Stadtteil abwerten würde. Also das ist Menschenverachtung in purster Form. Und das wurde auch noch damit begründet, dass diese Menschen ja keine Prosperität in den Stadtteil reinbringen. Sie werden also dafür angeklagt, dass sie politischen Bedingungen ausgesetzt sind, für die sie nichts können. Und dieses Menschenbild, dass jemand, der nicht in die kapitalistische Verwertungslogik reinpasst, auszuschließen ist, das ist das Menschenbild des Neoliberalismus. Und so sehe ich das auch momentan. Und momentan sehe ich auch, dass diese Heuchelei, die ja auch immer noch irgendwie so am Rande mitspielt, wir sind ja eigentlich gar nicht gegen Ausländer, die kotzt mich eigentlich nur noch an, weil das ist so dermaßen verlogen und geht ja auch aus dem Artikel, den ich euch auch mal geschickt habe, aus dem Wochenblatt, wo jetzt auch noch angegriffen wird, dass trotz angespannter Haushaltslage in den nächsten Jahren 40 Millionen für Flüchtlinge ausgegeben werden sollen. Da wird Ausländerfeindlichkeit hoch 10 geschaltet. Und das, was mit diesen 62 Flüchtlingen an Pogromstimmung auch initiiert wird, ist eigentlich ein Angriff auf die Menschen in Billstedt, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Die sind nämlich alle gemeint. Und so wird das mittlerweile auch teilweise verstanden.
Ja, dem kann ich mich zu ganz großen Teilen anschließen, was du da sagst, Uwe. Vielleicht auch als Information nach Berlin nochmal. Die Situation sieht bei uns nämlich schon ein bisschen anders aus. Also was Uwe hier als Randerscheinung beschrieben hat, also diesen Unterton von wegen, wir haben nichts gegen Rassisten und so weiter. Dabei, wir haben nichts gegen Ausländer, wollte ich natürlich sagen. Also in Hamburg ist eben auch die Situation so zu verstehen, dass dieses Bild von wir sind nicht ausländerfeindlich den Leuten von ganz vielen Seiten auch noch abgenommen wird. Also das ist keine kleine Randargumentation, sondern so halten die sich auch bis jetzt im Gespräch der Öffentlichkeit.
Darf ich fragen, wie dieser Widerstand gegen diese Asylbewerberheime in Billstedt da organisiert, wie die sich organisieren? Finden die irgendwie Unterstützung von politischen Eliten? Also ich habe jetzt gelesen, die CDU ist da auch dagegen. Ja, gibt es irgendwie so Bürgerinitiativen oder sowas?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Ist auch eigentlich der Hauptpunkt dessen, was wir so in der letzten Zeit an Entwicklung beobachten konnten. Die haben sich in Billstedt speziell jetzt auch, haben sie sich in einer Bürgerinitiative organisiert, inklusive Internetplattform, inklusive diverser Aktivitäten wie Petitionen, Briefe an den Bürgermeister und jetzt auch eben rechtliche Schritte. Also die fangen an.
Und sie haben eine Kundgebung gemacht vor dem Schulgelände. Auch das ist passiert.
Und sie haben jetzt, das wurde heute im Abendblatt gepostet, vor 6 Stunden, eine Anwältin, mit der sie rechtlich gegen die Nutzung des Geländes von Flüchtlingen vorgehen möchten.
Ja, aber die Frage der aus Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe, ging ja noch so weiter, dass der Kollege aus Berlin auch wissen wollte, wie also die politischen Kräfte zu dieser Geschichte stehen. Und die politischen Kräfte, das kann man durch die Bank weg sagen, das haben wir auch erlebt in den politischen Initiativen, kriechen dieser Initiative in den Arsch. Also springen
allen
also auf
voran Grüne und
an.
SPD.
Allen voran CDU, SPD, aber selbst die Grünen sind dort auch in der Richtung aktiv, die also auch in unserer Sitzung im Regionalausschuss sehr verlogen aufgetaucht sind, weil sie eine Politik kritisiert haben, die sie selber zu verantworten haben. Und natürlich, was irgendwie auch eben mir am Rande so aufgefallen ist, dass diese Initiativen im rechtspopulistischen Rahmen immer wieder auch mit so einer bestimmten Politikverdrossenheit versuchen zu punkten. Ja. Wir werden ja von der Politik immer übergangen, was im Prinzip ja eine Erfahrung ist, die wir alle machen. Ne? Mhm. Aber die hier auch in einer sehr extrem miesen Form also auch genutzt wird. Denn diesen Leuten geht es gar nicht darum, also irgendwo, also auch bei Themen wie zum Beispiel Gerechtigkeit aktiv zu werden, sondern sie nutzen diese Argumente, um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen und auch um Zulauf zu bekommen. Und das halte ich für durchaus auch nochmal diskutierenswert, weil das nämlich wirkt.
Ja.
Okay, Berlin, Fragen noch dazu?
Also da ist mir sehr viel aufgefallen, was also ich will jetzt schon wieder so eine Parallele rausreichen, aber also bei dieser Diskussionsveranstaltung gestern, da ging es auch häufig darum, also dass in den Redebeiträgen, denn die wurden oft eingeleitet so mit diesem, wir sind ja keine Rassisten, aber also das scheint dann auch so ein Erkennungsmerkmal zu sein, dass so ein dieses Rassismus aus der bürgerlichen Mitte, dass man sich mit diesem Label nicht, dass man das nicht haben will, aber gleichzeitig folgt dann danach sozusagen ein Argument, was eindeutig schon zwischen zwei verschiedenen Typen von Menschen unterscheidet, also und zwar eine Werthierarchie aufbaut, nämlich zwischen den Geflüchteten und den Deutschen. Und was eben auch irgendwie immer wieder deutlich wurde, also viele Leute haben bei dieser Veranstaltung gesagt, wir wurden ja gar nicht gefragt, was das Landesamt für Gesundheit und Soziales hier mit uns macht. Und die entscheiden einfach über unsere Köpfe hinweg. Und das finde ich irgendwie sehr, da muss man irgendwie dazwischen gehen, da muss man intervenieren. Und naja, wie gesagt, irgendwie eine Form von Bürgerbeteiligung oder Demokratie, die man irgendwie denen irgendwie abnehmen muss, finde ich, also oder die man so umdeuten muss, damit sie das nicht so einfordern können, wie sie es wollen, also im völkischen Sinne. Das ist eigentlich, ja.
Wir haben ja bei diesem Scheinargument, wir sind ja keine Rassisten, auch eine lange Entwicklung, die uns genau auf den qualitativen Umschlag verweist und darin, wie dieses schon im Ansatz sozusagen im vorauseilenden Sinne benutzte Wort, wir sind keine Rassisten, an einen bestimmten Punkt gebracht wird, an dem der Mob dann auf der Straße steht und den Pogrom auslöst. Das ist ja schon so ein ganz ernsthafter Hinweis darauf, dass sie ganz genau wissen, was sie tun, diese Leute.
Ja.
Ja, auch was aus dem Blog, nenne ich das jetzt mal, der Bürgerinitiative in B steht, auf jeden Fall hervorgeht, ist, dass sie zu Aktionen bereit sind. Also zunächst einmal war es eben, das war eben auch in Hamburg nochmal anders als in Berlin, sind diese ganzen Infoveranstaltungen zu den Flüchtlingen aus genau diesem Milieu heraus selbst organisiert worden, stadtteilintern. Das war die erste Stufe der Organisation. Sie selbst sagen auf ihrer Website jetzt, es ist eine neue Phase eingetreten, und zwar nachdem sie erfolglos versucht hatten, die Baugenehmigung für dieses Gelände zu verhindern. Und diese nächste Phase besteht für sie darin, also sie planen einen Marsch zum Rathaus, sie planen eine Lichterkette und etwas Dubioses, was sich anhört wie Zuparken durch LKWs. Und wenn sie damit keinen Erfolg haben werden, dann wir werden sehen, was uns die nächste Phase bringt, die sie dann einläuten.
Das Problem scheint mir zu sein, dass die Dynamik zu brechen dieser Mob-Entwicklung, was Billstedt angeht, bisher nicht gelungen ist. Und auch das könnte ein guter Hinweis sein, dieser Erfahrung jetzt zwischen Hellersdorf und Billstedt hin und her zu bewegen und auszuwerten und auch so Fragen aufzuwerfen. Wie zum Beispiel, wo ist die linke Szene dieser Großstädte Berlin und Hamburg, wo es darum gehen würde, einen solchen Mob-Ansatz im Ansatz bereits zu brechen? Kümmert die linke Szene sich darum? Berlin und Hamburg jeweils.
Wen möchtest du zuerst hören, Berlin oder Hamburg?
Wer zuerst anfängt, sozusagen.
Ich lasse unseren...
Ja, ich kann was dazu sagen.
Sag mal was dazu, ja.
Also es gibt in Berlin gerade zum Glück eine große Aufmerksamkeit zu Flüchtlingsthemen oder zu der geflüchteten Problematik allgemein. Die ist sehr stark gestiegen, auch durch diese Proteste mit diesem Refugee Strike von Würzburg, der nach Berlin gekommen ist, und durch dieses Camp, was bei uns in Kreuzberg auf dem Oranienplatz steht. von daher gibt es da schon eine erhöhte Aufmerksamkeit, wenn in der Stadt irgendwie sowas passiert zu dem Thema. Was aber das, der Nachteil ist in Hellersdorf, ich meine, Hellersdorf ist eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt mit der U-Bahn am Stadtrand, und das ist ja, glaube ich, bei Billstedt, okay, Hamburg, also Billstedt liegt ja, glaube ich, irgendwie auch am Stadtrand oder so.
Ja, richtig.
Und von daher ist jetzt Hellersdorf nicht gerade, da kommen so, ja, antirassistisch gesinnte Leute nicht so schnell hin, außer die, die schon in Hellersdorf wohnen. Da müsste jetzt nicht irgendwie die unsere Freunde zum Beispiel in der Alice-Salomon-Hochschule, die dort sehr gute Arbeit machen, irgendwie hinten runterfallen lassen. Also die Strukturen, die dort sind, die sind vornehmlich so, ja, von der Linkspartei, und sonst ist da auch nicht viel. Also man müsste da schon, ja, erstmal was aufbauen. Allerdings ist, glaube ich, schon eine Entschlossenheit da, es nicht so weit kommen zu lassen, dass dann so eine Stimmung entsteht wie in Rostock-Lichtenhagen 92. So, das will keiner. Und deswegen, das fand ich ja auch gestern sehr gut, da waren halt schon so 50 Leute da, die auch dann interveniert haben und die immer wieder den rechten Schlag, den Parolen sozusagen Kontra gegeben haben und so gut es ging. Also, und das, ja, ich bin da eigentlich verhalten optimistisch, sag ich mal so.
Also diesen verhaltenen Optimismus, den kann ich leider aus Billstedt, ich würde ihn gern rüberreichen, ne? Den haben wir hier nicht. Also für mich ist natürlich erstmal die Frage, was definiert man als linke Szene? Es ist mittlerweile mir aufgefallen, dass rassistische Tendenzen in natürlich qualitativen Abstufungen bis ins linksliberale Milieu sogar reingeht. Von Leuten, von denen ich es nie erwartet habe, musste ich mir sagen lassen, man muss ja auch Verständnis für diese Menschen der Anwohnerinitiative haben. Und Billstedt wird ja abgewertet. Das sind Leute, die sich früher als links bezeichnet haben. Das ist die Frage, was bezeichnet man als links? Andererseits sehe ich Hellersdorf oder Hellersberg, war das bei euch in Berlin, ne?
Hellersdorf.
Sieht es von der Struktur in Billstedt ähnlich aus. Also hier ist das, was ich immer versucht habe, auch für mich auch zu kapieren, dass Stadtentwicklung ein hochpolitischer Prozess ist, um gesellschaftliche Macht auch zu erhalten, dass Menschen in soziale Ballungsgebiete, also Problemgebiete, abgeschoben werden, dass die Karawane der Gentrifizierung die Menschen an den Rand der Städte drängt, aber die organisierte Linke oder die aktive Linke diesen Prozess nicht mitverfolgt. Also mir ist aufgefallen, dass es natürlich Szenegebiete gibt, in denen die Linke glücklicherweise stark ist, die politische Linke. Aber in in Billstedt erlebe ich das nicht, ne? Also hier stehen wir fast strukturlos da, was den Widerstand anbelangt. Hier müssen wir versuchen, immer wieder, was ja auch nicht verkehrt ist, Bündnisse zu schmieden, die aber am seidenen Faden hängen und die dann auch wieder Kräfte mit reinbringen, die dann relativieren wollen, Verständnis haben wollten. Ich hatte Diskussionen, wir haben ja Gegenveranstaltungen organisiert, das wisst ihr ja auch. Wir haben ja auch versucht, dagegen zu powern. Aber wo ich dann so relativierende Diskussionen erleben musste, ja, Rassismus gibt es auch in anderen Kulturen. Was soll ich mit so einer Binsenweisheit, wenn ich mich mit einem deutschen Rassismus vor der Haustür auseinandersetzen will? Dann brauche ich diese relativierenden Binsenweisheiten. Da werden also in diesen Bündnissen dieser Minimalkonsens, der wird nie so richtig ausdiskutiert, auf dem man sich bewegt oder unter den man auch nie wieder geht. Und wir haben hier keine linken Strukturen in Billstedt. Wir haben hier im Gegensatz zu Hellersdorf noch nicht mal eine funktionierende Partei, die Linke.
Vielleicht ist das Gelegenheit, darüber nachzudenken, was in dem Hellersdorf-Beitrag eben ja auch schon so ein bisschen angedeutet war. Man muss sehr stark von außen kommen, um dann sich mit den Leuten, die dort sind, auch zu verbinden.
Genau.
Ich habe ja so eine schöne Idee. Ihr habt vielleicht, ich weiß nicht, wie das in Berlin wahrgenommen worden ist, auf in Billstedt ist das bestimmt wahrgenommen worden. Seit ein paar Tagen gibt es ja so eine mediale Schlagzeilenoffensive darüber, dass das Schanzenfest ausfallen soll.
Genau.
Wie wäre es eigentlich damit, das Schanzenfest nach Billstedt zu verlegen?
Das wäre doch toll. Das wäre toll.
Ja. Das soll man sich. Soll man sich erstmal
die letzten Kraftreserven rausholen, um da dann irgendwie was Vernünftiges draus zu gestalten.
Das soll man sich erstmal bildlich vorstellen. Auch von der Scheidelinie her sozusagen. Auf der einen Seite der Mob, auf der anderen Seite die Leute, die in großer solidarischer Atmosphäre feiern wollen.
Ja.
Und das als politischen Ausdruck verstehen.
Das geht ja in so eine ähnliche Richtung, die wir ja auch vorhatten. Das weißt du ja auch noch. Wir wollen ja trotz allem immer noch dieses Begrüßungsfest organisieren. Und auf dieser Veranstaltung, die wir als Gegenveranstaltung in der Kirchengemeinde gemacht haben, wo ich dann selber aus gesundheitlichen Gründen dann doch nicht erscheinen konnte, aber ist es ja so gewesen, dass ja durchaus auch so um die 100 Leute da waren und von der Anwohnerinitiative 2-3 Vertreter, so hat man mir es berichtet, und dass sich bei einer Liste, die zu einem Begrüßungsfest einlädt, sehr viele Leute eingetragen haben. Nun hängt diese Liste bei der Pastorin und das heißt, dass wir das, was wir als Ansatz hatten, um hier auch eine Gegenbewegung zu organisieren, denn es ist ja wichtig, dass beides zusammenkommt. Etwas von außen an Solidarität, wirklich praktisch gelebter Solidarität und etwas, was von innen hier in Billstedt auch wächst, was sich dann begegnet und dann auch vielleicht auf einen fruchtbaren Boden einer Zusammenarbeit und einer Weiterentwicklung sich dann auch entfalten kann. Dass diese Liste dann neu aktiviert wird. Also ich bin mit der Pastorin mittlerweile im Gespräch und wir werden versuchen, so im Anfang August die Leute wieder zusammenzukriegen. Und zwar auch mit dem Hintergrund, dass ich irgendwie keinen Bock mehr habe auf diese Kampagnen-Scheiße. Kampagnen zu machen, ja, wir haben gut drüber geredet, jetzt müssen wir zum nächsten Thema, sondern auch mal ein bisschen Beharrlichkeit zu entwickeln, an einem Thema dran zu bleiben, auch mal Durststrecken zusammen durchzustehen, weil von einer Kampagne zur anderen zu hüpfen, bringt nichts. Oder, und man muss es natürlich auch einbinden irgendwann, bewusstseinsmäßig, in eine klare antikapitalistische Strategie. Das ist für mich auch wichtig, weil das sind Auswüchse, ne, unseres Systems, die wir hier erleben. Bewusstseinsauswüchse. Aber ich finde diese Idee, also hier ein gemeinsames Fest zu organisieren, hervorragend, wenn ihr das diskutieren und planen wollt, ladet uns gerne ein.
Naja, wir können ja hier nur so Ideen.
Ja, Ideen, ja klar. Vielleicht
streuen,
nimmt ja jemand
ausgeben.
Diese Idee auch auf.
Und ja, wirklich, wirklich hoffen, dass diese kleinen Zirkel, die sich mittlerweile mit diesen kompliziert gewordenen Fragen beschäftigen, vielleicht auch mal sowas sehen wie eine Durchbruchstelle.
Ja.
Vielleicht auch mal manches zur Seite lassen, was sonst so die Auseinandersetzung bestimmt.
Ja.
Und einfach zu sagen, hier ist der gesellschaftliche Punkt, an dem eine Linke sich wirklich einzubringen hat. Keine Ahnung, wie das so in Berlin jetzt ankommt, diese kleine Regionalbetrachtung. Von der Vorstellung her ist das vielleicht vergleichbar, so die Idee, den Kreuzberger 1. Mai nach Hellersdorf und Marzahn zu verlegen.
Ja, ich bin da bisher auch etwas ratlos, wie man da sozusagen Strukturen oder so Punkte oder so zentrale Zusammenkünfte wie Schanzenfest 1. Mai, wie man das nach Hellersdorf kommt. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie bei dieser Veranstaltung gestern die Leute, die da hingekommen sind, die waren alle, das waren so kleinere Grüppchen, die haben sich nicht zentral organisiert, da war keine Geflüchteteninitiative Hellersdorf dahinter, die das gestemmt hätte oder so. Und da kommt es halt darauf an, so einen permanenten Zusammenhang aufzubauen. die dann permanent auch da dranbleiben. So.
Also in Berlin ist ja die Gemeinschaft Hellersdorf auch gar nicht so alleine mit dem Problem, ne? Also Westend lief ähnlich ab. Es gab noch einen dritten Bezirk. Also sich mit diesen Leuten irgendwie auch zu vernetzen, ist auf jeden Fall ein Ratschlag, den ich euch geben würde.
Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Thema für diese Anlaufstelle, die wir in Berlin haben, also das Refugee Camp am Oranienplatz, von dort ausgehend vielleicht Dinge zu planen, ja. Das könnte man auf jeden Fall versuchen.
Es ist ja ganz oft so, dass so Stadtbezirke sind, Stadtteile sind, aus denen die Leute eher wegziehen, als dorthin gehen und sich damit eher dieser alltäglichen Konfrontation mit der Mehrheitsgesellschaft entziehen, aus sehr, sehr guten Gründen. Und hier wäre die Idee, das mal umzudrehen und damit den Leuten, die potenziell vielleicht auch viel lieber da weg wollten, auch sowas wie eine Stärkung zu vermitteln. Nun gibt es aus den 70er und 80er Jahren auch so Erfahrungen, die man lieber nicht weiterempfehlen möge, nämlich dass ganze Familien dann, linke Familien dann in solche Bezirke ziehen. Fällt mir gerade noch ein und dann wirklich letztendlich sogar in sowas wie einer Isolation landen. Aber zumindest von der Grundidee her, dass der Wahrnehmung dessen, was dort passiert, wäre das vielleicht ein Weg der Schärfung der Wahrnehmung.
Das würde dieser Tendenz ja auch, also es gibt ja so eine Tendenz in Berlin, dass die Bezirke, die am Stadtrand liegen, jetzt auch Zuzug bekommen, dadurch, dass die Mieten in der Innenstadt so stark steigen. Das wäre dann sozusagen die Tendenz, der man dann folgen würde, ja. Die Frage, ob man das selbstbestimmt machen will oder ob man dazu gezwungen wird. Ich bin ja eher für das Erste.
Ja.
Ja, klar.
Schanzenfest in Bill steht.
Ja. Also hat Charme. Hat Charme, denke ich mir, wenn man es vernünftig gestaltet hat, hat es auch Sogwirkung, hat auch macht vielleicht auch den Leuten, also was ich auch erlebe, so mit Menschen, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, die sind alle ziemlich resigniert. Also Resignation, darauf setzen die Herrschenden ja auch sehr gern, dass sie uns immer wieder auch Niederlagen bereiten, die wir dann aber nicht so aufbereiten, dass wir da irgendwo vielleicht was draus lernen, um beim nächsten Mal besser gewappnet zu sein. Sondern bei vielen führt das dann auch in die Resignation, also in die Hoffnungslosigkeit. Ich weiß also, dass sich viele Leute an der Flüchtlingsfrage abgearbeitet haben, also auch dann auch körperlich irgendwie jetzt durch sind. Das könnte auch wieder Leuten Mut machen, aus ihrer Versenkung hervorzukommen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir gar keinen hier hatten. Also Lynn war ja dabei und es war ja auch teilweise ein ganz lebendiger Kreis, den wir da bei Vericom versammelt hatten. Aber es hatte mir also von Anfang an zu viel Kampagnencharakter und es war mir auch zu viel so eine Geschichte mit drin. Ja, wir müssen was dazu machen, aber so richtig überzeugt, am Ball zu bleiben. Den Eindruck, diese Kraft, die man hätte entwickeln müssen, die habe ich da nicht gespürt. Ich weiß nicht, wie es Linda dabei gegangen
ist. Ja,
ist
also das vielleicht auch nochmal für Berlin, um sich das anzugucken, vergleichend. Also es war so, dass es in Hamburg eben anfangs dann doch eine irgendwann relativ starke, besonders nach dieser Vernetzung Billstedt und Zentrum, oder eine stärkere Gegenbewegung zur Initiative gab und man auch diverse Erfolge erzielen konnte, indem man Informationsveranstaltungen von denen zumindest gestört und unterbrochen hat, wo glaube ich, für die Initiative auch ganz klar geworden ist, irgendwann, wir haben Gegner und die sind da. Und ich glaube, nach diesen kleinen Erfolgen schlief das dann ein. Man war ein bisschen selbstzufrieden vielleicht sogar. Und da jetzt haben wir eben die Situation, dass in Billstedt die Anti-Flüchtlingskampagne wesentlich besser und umfangreicher organisiert ist als die Linke.
Ja, das kann man auf jeden Fall für Hellersdorf auch sagen. Also die sind um Längen besser organisiert.
Ja, nun ist es aber auch so, da muss man ja auch nochmal etwas, sicherlich hat Lind insofern recht, dass die besser organisiert sind und wahrscheinlich auch mehr in der Öffentlichkeit stehen. Aber es besteht natürlich auch keine Waffengleichheit, weil das sind Leute, die in diesem System leben, dieses System unterstützen, auch die Ideologie dieses Systems übernehmen. Wir sind die Gegner, also auch von meinem Bewusstseinsstand her. Und wir haben natürlich auch nicht die Möglichkeiten, über die Presse irgendwie uns zu entfalten. Die haben hier auch das Wochenblatt neu ausgerichtet, kritische Journalisten, die da mal untergekommen sind, obwohl es ja ein Springer-Blatt ist, sind aussortiert worden. Und das ist natürlich auch eine Zuspitzung, wo wir kaum Chancen haben. Wir haben eine Chance in der Solidarität, in der Vernetzung, in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit, aber das kann nur dann klappen, wenn nicht nur sehr wenige dann aktiv sind und der Rest sich das anguckt, sondern wenn es diejenigen, die überhaupt noch arbeiten hier im Stadtteil mit einem linken Bewusstsein, sich dann auch über, sagen wir mal, bestimmte ideologische Grenzen hinaus verständigen und an dieser Frage dann auch zusammen Kraft entwickeln. Und das ist eine Sache, das ist immer schwierig, das in Gang zu bringen. Und selbstzufrieden würde ich nicht sagen. Ja, ich habe gedacht, naja, ich habe selber gerade gesundheitliche Probleme, ich selber habe auch dann gedacht, ja, bei der Pastorin ist es eigentlich in den guten Händen, weil die haben schon Flüchtlingsarbeit gemacht und die wird das dann auch weiterführen, dass wir uns dann weiter treffen. Und da kommt dann natürlich auch noch die Geschichte hinzu, dass sich die Behörden untereinander natürlich gefetzt haben, dass sich das Ganze verzögert hat mit den Flüchtlingen, die aufgenommen werden sollten, dass dann jetzt auch noch im Mattkamp einer Flüchtlingsunterkunft neue Container aufgestellt werden sollen für syrische Flüchtlinge. Das ist natürlich alles so ein Prozess, wo wir auch dann Schwierigkeiten hatten, auch richtig einzuhaken und da auch den richtigen Hebel zu finden.
Darf ich mal eine Frage stellen, wie in Hamburg sozusagen in der linken Szene dieses Flüchtlingsthema, was jetzt ja auch irgendwie in den letzten Monaten stärker in der Presse ist, wie das so in der linken Szene angekommen ist, weil es ist bei uns so der Fall, dass also ich habe zumindest den Eindruck, dass die vorher starke, zersplitterte linke Szene durch dieses Flüchtlingsthematik näher zusammengerückt ist. Also man kocht zwar schon weiterhin noch so sein eigenes Süppchen, aber es wirkt auf mich so, dass das Refugee-Thema so, wie so eine Art Klammer funktioniert und man wieder zumindest mal miteinander spricht wieder und dass man nicht so sehr in seinen Kleinen versinkt. Und wenn es darum geht, Protestcamps am Oranienplatz davor zu bewahren, dass es von der Polizei überfallen wird oder dass, wenn da irgendwas passiert, dann sind sozusagen alle da, egal woher die jetzt kommen, aus welchen Substrukturen und Sektenzirkelchen. Und wie ist es in Hamburg? Wie kommt es da an?
Also wir haben gerade erst die Ankunft von 300 oder 100 bis 300 libyschen Flüchtlingen erlebt in Hamburg. Ein Teil von ihnen ist auf St. Pauli in einer Kirche untergekommen, ein Teil von ihnen in Bergedorf in einer Moschee. Also bei uns sind es zumindest zu ganz Anfang nicht die linken Kräfte unserer Gesellschaft hier gewesen, die reagiert haben. Es kam, wie gesagt, zunächst mal von christlicher und muslimischer Seite, auch viel aus dem afrikanischen Milieu in Hamburg, dann organisierte türkische Linke sind aktiv geworden. Ja, die Linke hat sich dann, soweit ich das mitkriege, auch irgendwann mit eingeklinkt und zum Beispiel diese Flüchtlinge, die in der Kirche untergekommen sind, die erleben erstaunlich viel Solidarität von ihrem direkten Umfeld, also jetzt auch nicht unbedingt organisierte Linke oder so, sondern Normalbürger, aufgeklärte Normalbürger, würde ich sagen.
Ja.
Also könnte man das direkt so verneinen, deine Frage?
Ich glaube, dass die linken Szenen in Berlin und Hamburg auch nochmal anders strukturiert sind, jedenfalls nach meinem auch nur so entfernten Blick erscheint mir oder ist mir Berlin als extrem zersplittert erschienen und vereinzelt regelrecht in vielleicht sogar 117 oder so, ne? Und darüber da dann immer so bestimmte avantgardistische Erscheinungen, so unter dem Motto, wir haben hier das beste Posting oder wir haben das tollste aktionistische Konzept oder den revolutionärsten Spruch oder wie immer, aber eigentlich auch gar keinen Gegenstand, sondern eigentlich mehr so ein Zusammenhalt, der sich irgendwie definiert, aber und dann links heißt. So kam mir das immer vor aus der Ferne. Aber ich bin da auch nicht so oft, dass ich
aber,
das entwickle.
Aber man hatte ja laut seiner Beschreibung offensichtlich ein Thema, nämlich die Refugees.
Naja, aber das ist ja neu. Das
ja, genau, das ist neu. Aber bei uns, wie gesagt, hat das Thema Refugees nicht nur irgendwie nicht vereint, sondern auch nicht unbedingt zum größten Aktionismus geführt.
Ja, also vielleicht kann, also vielleicht, wenn ich euch beide irgendwie so zusammenfassen kann, es ja sein, dass in Berlin die linke Szene so zersplittert war, dass durch dieses Thema dann eben so umso mehr man zusammen, also es gab umso mehr zum Zusammenrücken, sag ich mal, also dass dieses Thema einfach so stark wirkt, dass man sich zusammenraufen konnte.
Es hat ja, wenn ich das so nochmal mir vor Augen halte, aus Berlin immer die abenteuerlichsten Meldungen gegeben. Und hier in dem, was wir jetzt hier politisch verhandeln, ist ja eigentlich der Gegenstand ein schlicht humanitärer, um das mal so zu sagen. Ich kann mich noch gut erinnern, Anfang 2000 oder so, ist das abgelehnt worden. Das sei unpolitisch. Ja, das sei zu viel Sozialpädagogik oder so, war meine Erfahrung, die dann geäußert worden ist. Eigentlich war da aber schon auch ganz stark enthalten dieser scheinrevolutionäre Gestus, so System sprengen und so weiter und so fort. Und das sollte sich mittlerweile ja dann doch so mit so Ausnahmeerscheinungen wie Blockupy oder so dann doch so weit erledigt haben, dass man merkt, ohne ein solidarisches Gesellschaftskonzept, ohne einen humanistischen Grundanspruch, kann man den ganzen ideologischen Überbau getrost in die Tonne kloppen.
Ja, und das sind dann auch irgendwie so die Geschichten, wo man dann auch irgendwie übergehen muss, auch in eine praktische Arbeit. Ne? Mhm. Also ich habe da auch so meine Probleme irgendwie, dass auch vieles dann mit Hoffnung verknüpft wird, was die Partei Die Linke anbelangt. Und das wird hoffnungslos überschätzt, weil ich da immer wieder auch erkennen muss, wenn ich mit den Leuten konferiere oder mit denen in Kontakt bin, dass da sehr viele nette Menschen drin sind, denen ich ihr Bewusstsein und ihre Einstellung auch voll abnehme, aber dass sie einfach in der Falle des Parlamentarismus gelangt sind und dass dann auch viele dann sagen, ja, dann schreiben wir mal eine Anfrage oder mach mal einen Antrag dazu und dann wird es schon irgendwie laufen und diese praktische Arbeit vor Ort, die sehe ich also zumindest was den Bereich, den ich überblicken kann, fast gar nicht mehr, dass da kontinuierlich auch mit Menschen zusammengearbeitet wird. Und da ist, da gebe ich ihm recht, dieser humanitäre Anspruch ein sehr wichtiger. Denn wir kämpfen für eine humane Gesellschaft. Wir haben keine, wir kämpfen dafür. Und dann kann ich dieses Thema auch nicht ausklammern, sondern es ist heute, dass Leute im Verteilungskampf sind. Ich könnte da aus den einige Chefideologen des Neoliberalismus zitieren, die von einer Auslese sprechen, die ja stattfindet. Und Leute an den Rand dieser Gesellschaft gedrängt werden und dort kaum noch Möglichkeiten finden, sich zu wehren, obwohl ich auch hier irgendwann die Hoffnung habe, dass es hier auch irgendwann mal zur Rebellion kommt, weil die Verhältnisse sind teilweise für viele Menschen unerträglich. Aber da, wie würde also auf so eine Geschichte auch die Linke reagieren? Ist sie darauf vorbereitet? das ist schwierig. Obwohl, wieder andererseits, ich habe auch die gute Erfahrung gemacht, ich habe ja diesen Wochenblattartikel an viele Leute weitergeschickt, wo die Anwohnerinitiative nochmal abgefeiert wird im Wochenblatt. Und da habe ich zum Beispiel auch das ans Bündnis gegen Rechts geschickt und habe dort eine positive Antwort bekommen, dass sie sich für dieses Thema hier auch interessieren, weil das gehört zusammen. Und da scheinen auch so Denkprozesse vielleicht eingeleitet zu werden. Vielleicht kann dieses Thema auch eine Klammer werden, ich weiß es nicht. Und deshalb kommen wir wieder zurück auf diese Idee, vielleicht hier so ein Begrüßungsfest, nennen wir es in Anführungsstrichen Schanzenfest, zu machen. Warum nicht? Vielleicht kann man da Menschen begeistern und Menschen wieder zusammenbringen, die einen linken Anspruch haben und ihn dann auch irgendwie mal leben sollten. Und zwar konkret.
Ja, das wäre auf jeden Fall, also ich kenne die Hamburger Situation nicht so genau, aber ich habe nur so gehört, wie das letzte Schanzenfest, dann, dass es da so ein paar Reibereien gab und dann man gesagt hat, nee, lieber kein Schanzenfest. Das wäre dann auf jeden Fall jetzt so ein, naja, so ein Kampf nach vorne, also was Neues, wenn die Offensive gehen, dann machen wir es halt in Billstedt, also dann so eine neue Idee so zumindest. Kann gut funktionieren, glaube ich.
Ja. Jo, vielleicht mögt ihr beide auch für euch gegenseitig, keine Ahnung, nochmal ein kleines Fazit ziehen. Wir wollen das auch nicht so über in die Länge dehnen. Ich denke, wir haben hier sehr viele, sehr fundamentale Topoi gestreift und berührt in diesen 50 Minuten. Für euch jetzt nochmal Gelegenheit, einige abschließende Worte für den heutigen Tag. Ich denke, das war ein interessantes Experiment, welches fortgesetzt werden sollte.
Ja, möchtest du zuerst? Oder ich kann auch was sagen.
Ja,
also ich glaube, wir haben es hier mit einem sehr harten Gegner zu tun, auch in der Refugee-Problematik. Ich sehe weiterhin das Potenzial, dass es so ein Thema ist, wo sich radikale Linke nicht nur um Menschen kümmern kann, die in Not sind, sondern es ist auch irgendwie so eine Perspektive, um Grenzen zu überwinden von Staat, Nation und Kapital, Grenzen abzubauen und obwohl natürlich gerade was, wenn man jetzt sich die jetzige Situation anguckt, Flüchtlinge immer gegen die Wand fahren mit ihren Forderungen, eiskalt abprallen bei der Politik. Ich würde dann einfach nur dranbleiben und auf die gemeinsame Solidarität setzen mit den Menschen, die dann in Not sind und hier Unterkunft und Sicherheit suchen. Ja.
Ja, mir hat's, bin ich jetzt Wort gefahren? Nein, ne?
Nee, ich bin fertig.
Nee. Also mir hat das Gespräch oder die Sendung nochmal sehr deutlich gemacht, dass wir mit der Idee eines Willkommenfestes einen doch recht vernünftigen Ansatz haben. Weil dieses Willkommenfest soll irgendwie die Menschen, die da kommen, begrüßen, ihnen auch zeigen, dass sie von einem großen Teil auch, den wir dann noch irgendwie versuchen müssen, hinter uns zu bringen. Aber das kann ich mir vorstellen, dass wir das vielleicht sogar schaffen, dass sie willkommen sind und dass sie auch Unterstützung haben. Und natürlich werden wir das auch mit klaren politischen Forderungen dann auch verknüpfen, weil für mich ist es so, dass jeder Flüchtling das Recht auf eine eigene Wohnung haben sollte. Ja. Das ist ein Thema, das da auch oftmals irgendwie verloren geht, weil man hat sie dann untergebracht in Massenunterkünften, keiner interessiert sich dann mehr für die Lebensbedingungen, ein paar Ehrenamtliche arbeiten sich ab und die Zustände bleiben, wie sie sind, und man kann dann nochmal irgendwo, wenn es dann politisch opportun ist, mal mit dem Finger drauf zeigen und guck mal, wie euch die Zustände an, die dort herrschen, um dann also wieder eine bestimmte Stimmung zu machen. Das ist ja auch durchaus politisch so gewollt. Also ich denke mir, dass wir diesen Kreis von Menschen, die sich damals gegen diese Anwohnerinitiative angefangen haben zu wehren, dort eine Gegenöffentlichkeit, auch eine Gegenposition stark zu vertreten, dass wir das wieder aufbereiten und wieder neu in Gang setzen müssen. Und diesmal vielleicht auch mit der Voraussetzung, dass es ein langer, vielleicht steiniger und harter Weg wird, aber es ein Weg ist, der sich lohnt, weil wir uns immer wieder klar machen sind, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Das ist vielleicht auch etwas, was immer wieder deutlich zu machen ist.
Hm.
Ja, auf jeden Fall.
Von euch beiden ist ja irgendwie gerade das Wort hart gefallen. Auf der einen Seite langer, harter, steiniger Weg, auf der anderen Seite harter Gegner. Das verweist nochmal darauf, den Blick auf diesen Gegner auch zu richten. Nicht um sich an ihm auszurichten, sondern um ganz klar zu haben, man steht in diesen Fragen gegen die überwältigende Mehrheit dieses Landes und die Institutionen vielfach auch, nicht immer, aber vielfach. Und einen Aspekt haben wir vielleicht nicht so ganz, sondern nur so ganz am Rande gestreift, wenn es um Themen ging wie Refugee Camp und die Flüchtlinge aus Libyen, die beide ja eine Besonderheit besitzen, nämlich dass sie sich selbst organisiert haben und dass sie sich selbst durch ihre Selbstorganisation überhaupt in diese handlungsmächtige Position gebracht haben, die dann uns überhaupt darüber sprechen lässt, um das mal so zu formulieren. Und das sollte vielleicht auch bei allen perspektivischen Debatten und Überlegungen eine wichtige Rolle spielen, diese Ansätze ganz sorgfältig zu unterstützen und zu helfen, sich zu beteiligen und so weiter und so fort. Alles, was in diesem Sinne der Stärkung der Selbstorganisation möglich ist, auch mit an den Start zu bringen. Ja,
Das wären dann von jeder Seite die abschließenden Worte, oder nicht?
Anscheinend hörte sich das, ich habe selber gerade gedacht, das hörte sich auch so ein bisschen nach einem Schlusswort an. Ich wollte aber auf jeden Fall nochmal allen ganz herzlich danken, weil ich denke, das sind so die Momente, in denen sich auch zeigt, dass ein solches Radio eben auch als Kommunikationsmöglichkeit wirklich funktionieren kann in jeder Hinsicht und auch im Erfahrungs- und Wissensaustausch. Insofern ganz großen Dank und an euch beide auch die Hoffnung, dass wir das dann oder positiven oder wie auch immer Vorzeichen auch fortsetzen werden.
Ja, ich bedanke mich auch. Danke. Ja, nochmal schöne Grüße nach Berlin. Ja, Grüße zurück. Danke.
Okay, dann würden wir euch jetzt aus der Leitung schmeißen. Gut. Also vielen Dank nochmal, ja?
Ja, euch auch.
Danke.
Und vielen Dank nochmal. Ciao. Und
tschüss. Das Freie Senderkombinat FSK.